für alle verstehen, wie wichtig Unterstützung ist. Wir können uns daran erinnern, für die, die Babys gehabt haben, wie viel Unterstützung die Babys brauchen. Jeden Tag, wir tragen die Babys, wir füttern die Babys, wir sind immer dabei für die Babys. Und dann denken wir auch an einen Vater mit seiner Tochter, wie sie Hand in Hand gehen. Wir denken an auch die Jungs, die Fußball spielen und die langsam lernen, wie wichtig es ist, als eine Mannschaft zu spielen. Oder wir können auch daran denken, dass junge Männer und junge Frauen irgendwann im Leben erkennen und wissen, wie wichtig es ist, dass sie auch einen Partner finden für das Leben. Wir sehen, wie sie verstehen, wie sie einander brauchen und dann heiraten sie, diese Unterstützung zu bekommen. Dann denken wir an eine Familie, die vielleicht Babys bekommen und diese Familie, die Eltern, die neue Eltern bekommen Unterstützung von Oma und Opa natürlich und mit Zeit versuchen sie ein Haus zu kaufen, ein Auto zu kaufen, dann brauchen sie immer noch Unterstützung von der Bank, auch von denen, die dabei sein könnten, zu helfen mit Reparieren und so weiter. Es gibt viele Sachen zu Hause, die Unterstützung brauchen, jeden Tag Hausaufgaben mit den Kindern zu erledigen, Dienste hier in der Gemeinde, der Garten braucht immer auch Hilfe im Sommer. Es gibt immer Gelegenheiten, wo wir sehen, dass die Welt um Unterstützung dreht. Wir brauchen immer Unterstützung. Und eines Tages werden wir auch, als wir ein bisschen älter sind, werden wir auch merken, wie wir nicht endlich unabhängig sind, sondern dass wir tiefer und tiefer gehen in der Abhängigkeit und immer mehr und mehr Unterstützung wieder brauchen. Knochen, Rücken, Gedanken, Pflege, Unterstützung ist nötig. Sonst schaffen wir das Leben nicht. Und so ist es mit dem geistlichen Leben auch. Wir brauchen immer Unterstützung. Nicht, dass wir durch Zeit schwächer sind, sondern dass jeden Tag wir Hilfe von Jesus brauchen. Und heute möchte ich, dass wir Markus 1, 12 bis 20 anschauen. Und in diesem Text werden wir sehen, was Jesus am Anfang des Dienstes, wenn er seinen Dienst beginnt hat oder begonnen hat, werden wir sehen, was er für uns getan hat. Und in dieser Weise werden wir auch drei Säulen des frühen Dienstes Jesus sehen, die dein Leben in Christus stützen. Wie ein Carport gebaut ist. Wir können nicht einfach sagen, ja, wir haben ein schönes Dach für das Carport und jetzt werde ich mein Ferrari hier hinfahren. Ich kann das nicht einfach sagen, ohne dass wir gute Säulen haben, dieses Dach zu unterstützen. Und deshalb sehen wir in diesem Text drei Säulen für des frühen Dienstes Jesu, die dein Leben in Christus stützen. Und hier können wir anfangen mit dem Text Markus 1. Und ich lese vor Verse 12 bis 13, nur ein kleinen Abschnitt hier. Und lesen wir vom Text Markus 1, 12. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste. Und er wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Vielleicht kennen wir diese Stelle schon gut oder vielleicht haben wir von Matthäus und Lukas ein bisschen mehr gelernt. Aber hier hat Markus ein Ziel für uns. Und er hat mit ein paar, und wenn wir das angefangen, wir lesen hier zuerst und sogleich. Und wenn wir das Wort sehen, sogleich sehen, dann müssen wir uns auch fragen, was kommt vorher? Was haben wir gerade gelernt? Was haben wir im Text gesehen? Und ihr, die ständig hier bei der Eckstein-Gemeinde seid, ihr habt schon ein bisschen von Markus' Evangelium bekommen, ein bisschen gelernt. In Markus 1,1 haben wir gesehen, wie Markus das Evangelium Jesu angefangen hat. Wir sehen, dass das Evangelium, wir haben gesehen, dass das Evangelium eine gute Botschaft ist, dass der König kommt und dass er reagieren wird. Das haben wir zusammen gelernt. Dann in Markus 1,2 bis 8 haben wir auch gesehen, wie Johannes der Täufer, wie er den Weg für Jesus vorbereitet hat. Und dann haben wir auch vor kurzem von Marco gehört, von Markus 1, 9 bis 11. Wir haben gesehen, wie Jesus getauft war. Wir haben die Taufe Jesu gelernt. Und nicht das war, wie wir gelernt haben, das war nicht eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde, wie wir in Markus 1, 4 gelernt haben, sondern von Matthäus 3, 15. Jesus hat eine besondere Taufe. In Matthäus 3, 15 lesen wir, dass Jesus antwortete und sprach zu ihm, zu Johannes der Täufer, lasst es so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Johannes der Täufer hat gesagt, na klar, dann machen wir das. Wir werden Jesus taufen, wenn nötig, diese Gerechtigkeit zu erfüllen. Wir haben auch gesehen bei der Taufe Jesu, wie Gott, der Vater, vom Himmel gesprochen hat. Erinnert ihr euch, dass wir das gelernt haben? Und Jesus war auch vom Gott, der Vater, bestätigt. Und ich verstehe auch, dass wir durch das Evangelium nach Markus lesen könnten, ganz schnell. Markus hat das Evangelium so geschrieben, dass wir viele Aktionen sehen. Das Tempo von Markus ist sehr schnell. Aber wir sollen nicht so schnell durchlesen und vergessen, was in den ersten 11 Versen wir gelernt haben. So eine Wahrheit, die so wichtig ist. Markus ist nicht, am Anfang hat er nicht einfach gesagt, ja, wir sollen uns freuen. Ihr sollt euch freuen als eine kleine Gemeinde in der Stadt in Berlin. Markus hat gesagt, pass auf, der König kommt. Und wir haben eine super gute Botschaft von ihm gehört und von ihm zu erklären. Diese Botschaft ist, dass er, Jesus, der König ist und er kommt. Und er kommt zu, regieren. Er kommt als König zu dienen. Und wir sollen uns freuen, weil er einen besonderen Dienst für uns hat. Und hier, nachdem wir in nur 11 Versen so viel gelernt haben, sehen wir, und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und sogleich treibt ihn der Geist. Der Geist. Der Geist treibt ihn hinaus. Die Versuchung Jesu war kein Zufall. Es ist nicht so, dass Jesus eine gute Zeit mit dem Vater hat, dass er auch eine gute Zeit mit dem Geist gehabt hat. Und hier sind wir überrascht. Oh, was ist mit Jesus passiert? Wir können uns nicht vorstellen, dass Jesus versucht wurde. Aber das ist nicht, was wir in der Bibel lernen. Markus hat hier geschrieben, der Geist treibt ihn hinaus. Der Geist hat das gemacht. Und wir haben auch von Matthäus ein bisschen mehr gelernt. Wenn wir Matthäus 4,1 lesen, dann sehen wir, was das Ziel des Geistes war. In Matthäus 4,1 lesen wir, dafür wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit, noch ein Wort, das wir in der Hermeneutik aufpassen oder merken sollen, damit er vom Teufel versucht würde. Gott war auch nicht überrascht. Er hat das sogar geplant, dass nach der Taufe Jesu, dass Jesus in die Wüste geht, damit er eine Zeit da verbringen könnte, durch diese Versuchung zu gehen. Und ganz kurz möchte ich auch einen Randnotizen machen. Was glaubst du bezüglich Versuchung, sollen wir uns fragen. Nicht, dass das Hauptziel des Textes ist, sondern wenn wir einfach das Beispiel von Jesus sehen, dann können wir vielleicht ein paar Punkte merken. Zuerst, Versuchung ist auch keine Sünde. Wenn wir über unsere Retter denken, wenn wir an Jesus denken, dann wissen wir sofort und glauben wir unbedingt, dass er sündelos ist, dass er in ihm ist keine Sünde gefunden. Aber wenn wir Markus 1 lesen, dann sehen wir auch, dass Jesus versucht war. Deshalb können wir und müssen wir auch sehen, dass die Versuchung selbst ist keine Sünde. Zweitens, die versucht zu werden heißt nicht, dass du ungerecht bist. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von uns, dass wir Zeiten haben, wo wir auch versucht sind. Oder dass, wenn wir eine große Versuchung im Leben erfahren, dass wir auch daran denken könnten, ich habe das zu mir gebracht. Ich habe das geschaffen. Ich bin versucht in diesem Moment, weil ich gesündigt habe. Natürlich sündigen wir. Und wir müssen, wie wir hier im Text sehen werden, wir müssen mit der Sünde umgehen. Ich mache keine Ausrede, aber wir müssen auch aufpassen, wenn Jesus versucht war, dann sollen wir auch nicht sagen, dass jedes Mal, wenn wir versucht sind, der Grund dafür ist, dass wir ungerecht sind. Es kann sein, dass Gott diese Gelegenheiten zu uns bringt, wie wir hier im Text sehen. Und drittens, Gott, dein wahrer Hirte, leitet dich durch und raus der Versuchung. Nur ein paar Punkte zur Versuchung, aber das ist nicht das Ziel des Textes hier. Ich predige aber nicht thematisch über Versuchung heute Morgen, aber ich versuche, den Text auszulegen. Das bringt uns zurück zum Text von Markus 1, wo wir die Erfahrung von Jesus sehen. Was ist mit Jesus passiert? Der Geist hat ihn in die Wüste geführt oder getreibt, oder der Geist treibt Jesus in die Wüste hinaus. Die Wüste ist ein Teil des Landes Israels, rum den Totes Meer herum, wo es trocken ist. Wir sollen nicht daran denken, wenn wir das Wort Wüste sehen, wir sollen nicht sollen nicht über den Wald denken, wo viele Bäume sind, oder vielleicht denken wir, oh, die Wüste, vielleicht das war ein Ort, wo Affen und Löwen waren. Wir sollen denken, wenn wir das Wort Wüste sehen, wir sollen denken, trocken, viele, wo es viele Sand und viele Steine gibt und wo selten Pflanzen wachsen. Und es gibt kaum Wasser dort. Was auch sehr interessant ist, wenn wir schnell lesen, dann denken wir, okay, ja, er war am Strand. Punkt. Lasst uns weitergehen mit der Geschichte. Ihr euch an 1. Mose 3. Wo war Adam als er und Eva? Wo waren sie, als sie versucht waren? Sie waren natürlich auch in der Wüste. Nein, das ist nicht, was wir vom Alten Testament lernen. Adam und Eva waren im Paradies. Sie waren im Garten und alles rumherum war perfekt. Und sie haben auch eine Gelegenheit, Gott zu verherrlichen, in der Weise, die sie reagiert hat. Aber was haben sie gemacht? Sie haben gesündigt. Sogar wenn alles rumherum perfekt und vollkommen war, Paradies war, haben sie gesündigt. Und jetzt sehen wir Jesus, der zweite Adam, nicht, dass er in einen Garten geht, nicht, dass er in Paradies war, nicht, dass alles um ihm perfekt war, sondern er ist in die Wüste gegangen. Und dort hat er auch eine Versuchung erlebt. Aber wir können uns sehr freuen, dass er gewonnen hat. Und das sehen wir auch hier im Text. Der zweite Adam, Jesus, ging in die Wüste zu reparieren und wiederherstellen, was Adam, der erste Adam, kaputt gemacht hat. Und was lesen wir auch hier im Text in Markus 1, 13? Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. 40 Tage in der Wüste. Der Kampf war lang, die Versuchung war schwer. Matthäus 4, 2 und auch Lukas 4, 2 zeigen uns, dass Jesus auch in dieser Zeit nichts gegessen hat. Matthäus 4, 2 sagt, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Ich finde es sehr interessant, auch wie es geschrieben ist hier. Nach so einer langen Zeit war er zuletzt hungrig. Ich kann das auch sagen nach 2 Stunden hier in der Gemeinde. Und wir, wie ihr wisst, wir haben 6 Kinder. Und wir frühstücken zusammen am Sonntag zusammen. Wir frühstücken am Sonntagmorgen um 7:30 vielleicht. Dann müssen wir um gegen 9:30 losfahren. Und sagen wir fast jeden Sonntagmorgen, lasst uns etwas essen, bevor wir losfahren müssen. Frühstück, Snack. Dann kommen wir hier an in der Gemeinde und wir verbringen 2 Stunden zusammen. Und nach dem Gottesdienst haben wir immer hier bei der Steingemeinde entweder Snacks oder Mittagessen. Und meine Kinder kommen raus von der Kinderstunde. Oh, ich habe so viel Hunger, sagen sie, nach 2 Stunden. Und ich weiß genau, wo oder von wem sie diese Eigenschaft bekommen haben. Es geht mir gleich, würde ich sagen. 2 Stunden, 3 Stunden, dann haben wir Hunger und ich sage, wo sind die Pringles, wo sind die Chips? Jesus nach 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste mit nichts zu essen. Ich kann mir vorstellen, dass er sehr schwach war. Und das müssen wir auch im Text erkennen. Wir müssen sehen, dass Jesus, unser Retter, er ist in die Wüste gegangen und von einer körperlichen Sicht war er auch am schwachsten. Es könnte nicht sein, dass sein Körper in dieser Zeit stark war. Es ist nicht der Fall, dass Jesus in die Wüste ging mit Muskeln und dass er bereit war, alles zu erschaffen vom Körper aus. Der Text sagt uns, dass er sogar schwach war in dieser Zeit. Und wir müssen auch nicht nur daran denken, wie wir von vielleicht Matthäus lernen. Wir müssen nicht denken, dass in der Wüste, dass Jesus nur 3-mal versucht war. Wir sollen nicht daran denken oder denken, dass er in die Wüste geht, dass er gefastet hat, dass er nichts zu essen gehabt hat. Und am Ende der Zeit ist Satan zu ihm gekommen. Wenn wir Markus verstehen hier und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht, dann müssen wir verstehen, dass die Versuchung war ständig. Jeden Tag durch diese 40 Tage, durch diese Zeit, hat Satan versucht, Jesus, soll ich das so sagen, oder Jesus hat diese Versuchung erlebt. Das war nicht nur ein Tag am Ende, die ganze Zeit. Es war schwer, es war lang. Er war von dem Satan versucht. Diese Versuchung war auch intensiv. Das Verb zeigt uns, dass die Versuchung fortlaufend und ständig war. Und was war das Ziel Satans? Sein Ziel ist es, laut Johannes 10,10. Der Dieb kommt nur zu stellen, zu töten und zu verderben. Nicht nur mit den 3 Versuchungen am Ende der Zeit, wie wir in Matthäus 4 gelernt haben, sondern durch die ganze Zeit. Es war sehr schwer. Und wir lesen hier auch im Text, und er war bei den wilden Tieren. Was auch interessant ist, wenn wir Matthäus lesen, wenn wir Lukas lesen, dann sehen wir diese kleinen Details nicht. Aber wir lernen so viel mehr von Matthäus. Warum hat Markus das geschrieben? Warum möchte Markus, dass wir lesen, dass Jesus bei den wilden Tieren war? Einige haben geschrieben, Jesus als der König, Jesus als Gott, war auch mit den wilden Tieren. Und sie waren ihm so süß. Sie haben Zeit mit ihm verbracht. Vielleicht waren sie wie Kuscheltiere für ihn. Das glaube ich nicht. Wenn wir ein bisschen lesen über die Wüste und wie die Wüste aussieht, dann werden wir auch von der Vergangenheit, von der Geschichte, werden wir lernen, dass sogar Löwen und gefährliche Tiere waren da. Und Markus möchte, dass wir wissen, dass Jesus ganz allein war und dass er in einer Gegend war, wo es sehr gefährlich ist. Er hat Satan mit und er hat auch wilden Tieren. Es war nicht angenehm. So eine Versuchung möchten wir nicht erfahren, möchten wir nicht haben. Aber dann lesen wir hier auch am Ende des Verses, und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Das Wort dienen, ein Wort, das wir oft hier in der Eckstein-Gemeinde nutzen, ist auch das Wort, das wir in Apostelgeschichte 6 sehen. Wenn die Männer die Tische oder den Tischen gedient haben, und es kann sein, wir lesen nicht so viel hier im Text, es kann sein, dass die Engel auch Jesus gedient haben, in der Weise, dass sie ihm Essen gebracht haben. Am Ende dieser Zeit war diese Versuchung vorbei und Jesus hat auch seine Stärke wieder bekommen. Aber warum ist diese Versuchung uns so wichtig, dass Jesus diese Versuchung bestanden hat? Was sollen wir von dieser Geschichte lernen? Wenn wir Hebräerbrief 4, 15 lesen, dann sehen wir, wie unglaublich wichtig diese Versuchung ist. Könnt ihr bitte Hebräerbrief 4, 15 aufschlagen? In Hebräerbrief lernen wir viel von Jesus. Der Autor hat viel über Jesus geschrieben und er hat versucht auch, uns beizubringen, zu verstehen, wie Jesus der große, am größten, wie er der hohe Priester ist, wo er unser Retter ist, wo er besser ist, als was wir im Alten Testament haben. Er ist besser als das alte testamentliche Priestertum. Er ist größer, er ist besser. Und in Jesus, 4, Vers 15, lesen wir, denn wir haben in Jesus, der alle Versuchungen erlebt hat und überlebt hat, denn wir in Jesus haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Seid ihr schwach? Habt ihr Schwachheiten im Leib? Im Leben? Habt ihr Schwachheiten im Leben? Gibt es Zeiten bei dir, wo du denkst, ich kann nicht weitergehen? Dann durch diese Versuchung Jesu lernen wir, dass unser Herr Retter, unser Gott, Jesus, der bei uns ist, dass er auch Mitgefühl hat. Er kann Mitleid haben mit unseren Schwachheiten, sondern wir haben einen hohen Priester, der in allem versucht worden ist, nicht nur in drei Sachen, nicht nur in kleinen Sachen, sondern in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So ist unser Retter. Und was lernen wir von dieser Versuchung? Wir lernen, dem vollkommenen Retter zu vertrauen. Die erste Säule des frühen Dienstes Jesu, die dein Leben in Christus stützt, ist, dass wir zuerst und dass du zuerst erkennen soll und muss, dass dein Retter vollkommen ist. Von dieser Geschichte, von diesem Abschnitt müssen wir lernen und erkennen, dass dein Retter, dass Jesus vollkommen ist. Und in dieser Versuchung ist das bestätigt, ist Jesus bestätigt. Wir dürfen nicht zweifeln, Jesus ist vollkommen. Aber wir verstehen, wer wir sind auch. Wir kennen uns gut. Und wir verstehen jeden Morgen, wenn wir aufstehen, verstehen wir, dass ich nicht vollkommen bin. Sogar wenn ich vorne stehen muss und wenn ich predigen muss, dann verstehe ich, dass ich auch nicht vollkommen bin. Ich bin ein Sünder und du bist auch ein Sünder. Und Sünder brauchen einen vollkommenen Stellvertreter. Es bringt nichts, wenn wir sagen hier in der Eckstein-Gemeinde, komm, alle von Berlin, wir haben einen Stellvertreter. Er heißt Nick und er wird für alle sterben. Niemand wird kommen. Sogar wenn wir sagen, aber wir haben Christian, wir haben Marco Bartholomew, dann alle werden sagen, ein Sünder für einen Sünder, das ist kein Austausch. Aber wenn wir verstehen, dass Jesus vollkommen ist und wir sagen, komm, wir haben einen vollkommenen Stellvertreter. Und wie die Bibel uns zeigt, dass Jesus der vollkommene Stellvertreter ist, dann wissen wir, dass wir einen Austausch haben. Wie das Lied, das wir singen, ein Tausch so wunderbar. Sein Kleid für meins, dass wenn ich nichts bringe, dass Gott dabei ist, die Gerechtigkeit Jesus mir zu geben als Geschenk, wenn ich glaube. Zusammen mit seiner Taufe oder mit der Taufe von Jesus, die Bibel zeigt uns, dass Jesus unser Retter ist und dass er vollkommen ist. Diese Säule stützt dein Leben in Jesus. Wenn wir nicht glauben und daran denken, dass Jesus unser Herr, unser vollkommener Stellvertreter ist, dann versuchen wir, oder mindestens versuche ich, meine eigene Rettung zu schaffen. Oder vielleicht nicht meine Rettung, aber unbedingt meine Heiligung. Wenn ich nicht verstehe, wenn ich nicht daran denke, dass Jesus vollkommen ist und dass er mein vollkommener Stellvertreter ist, dann versuche ich, vollkommen zu sein. Und ich denke, wenn ich die Liebe Gottes erfahren möchte, wenn ich die Liebe Gottes haben möchte, dann mache ich das. Ich werde alle meine Pläne machen, damit ich alles perfekt mache. Vielleicht habe ich so eine Idee, wenn ich stille Zeit habe, um 6:30 oder vielleicht 6:30, sagen wir, 6:30. Aber wenn ich Mittagessen esse, dann verstehe ich auch, dass ich dieses Ziel nicht erreicht habe. Es dauert nicht lange. Deshalb brauche ich diese Säule und brauchst du auch diese Säule, dass wir verstehen, dass Jesus der Retter, dass er vollkommen ist. Es gibt ein paar andere Sachen, die wir kurz erkennen könnten und dass wir von dieser Geschichte lernen können. Jesus kann dir helfen in jeder Versuchung. Ich finde es so ermutigend, dass wenn wir hier sehen, dass Jesus 40 Tage ständig versucht war und dass er ohne Sünde ist, dann verstehe ich auch, wenn ich diese kleine Versuchung des Lebens habe, dass auch Jesus auch dabei ist und dass ich Hilfe von ihm bekommen könnte. Das ist sehr ermutigend. Aber ich würde auch sagen, als ein paar Notizen, nicht, dass wir in jeder Geschichte von der Bibel parallel Sachen finden. Es ist nicht immer der Fall, dass wir ein Gleichnis lesen könnten und sagen, ich sehe zwei Teile hier und es gibt immer zwei Teile für mein Leben. Aber ich finde es sehr interessant, dass Jesus auch in die Wüste ging, dort diese Versuchung zu erfahren. Und als wir hier in der Gemeinde sind, es ist ähnlich, aber nicht gleich, würde ich sagen, als wir hier in der Gemeinde sind, am Sonntagmorgen, haben wir kaum oder so wenig Versuchungen. Am Sonntagmorgen haben wir tatsächlich eine Gelegenheit, das Wort zu hören und wir haben eine Gelegenheit, einander zu unterstützen. Die Versuchungen, die wir hier in der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde erfahren, sind nicht besonders groß. Aber wenn wir draußen gehen, wenn wir bei der Arbeit sind, manchmal wenn wir auch zu Hause sind oder wenn wir unterwegs sind in der Stadt, dann werden wir größere Versuchungen bekommen. Und der letzte Punkt zur Versuchung. Wir haben hier gesehen, dass Jesus von Satan versucht war. Und ich habe gehört, dass einige, und ich habe das sogar auch gesagt, als ich jünger war, manchmal sagen wir, Satan versucht mich. Ich bin mir nicht sicher, dass wir so schnell sein sollen, das zu sagen. Natürlich haben wir Versuchungen im Leben. Natürlich werden wir immer kämpfen mit dem Fleisch. Werden wir immer kämpfen mit Gefühlen, die wir nicht haben sollen. Natürlich, glaube ich. Ich glaube das. Aber wir sollen auch ein bisschen langsamer als eine Gemeinde zu sagen, Satan versucht mich. Ich bin nach Hause gegangen und ich habe Kekse auf dem Tisch gefunden. Satan hat Kekse auf den Tisch gestellt. Ich glaube nicht. warum denken wir, dass wir so wichtig sind, dass Satan, der gegen Jesus gekämpft hat, hat eine Ahnung, wer ich bin. Versteht ihr, was ich meine? Ja, natürlich. Er kann wissen, dass ich gläubig bin, aber dass er Zeit verbringt, mich umzubringen, glaube ich nicht. Es gibt größere Fische im Meer, würde ich sagen. Okay, zurück zum Text, hier in Markus 1. Wir haben Verse 12 und 13 gesehen, die Versuchung Jesus. Und wir haben gesehen, durch diese Versuchung, dass Jesus vollkommen ist, dass er perfekt ist und dass wir, dass wir einfach glauben müssen, dass er perfekt ist. Aber dann sehen wir hier, nun, Jesus ist bestätigt und Markus führt uns weiter in der Geschichte mit Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hier ist die Situation, in der Jesus war. Johannes war gefangen genommen. Und der Grund dafür, er hat Herodes beurteilt. Erinnert ihr euch, wir haben ein bisschen darüber gesprochen. Er hat gesagt, dass die Frau, die er genommen hat, war die falsche Frau. Es war nicht richtig, was er gemacht hat. Und jetzt ist Johannes festgenommen. Er ist im Gefängnis. Mehr Infos darüber werden wir in Markus 6 bekommen. Aber in diesem Abschnitt möchte Markus, dass wir auf Jesus fokussieren. Johannes nimmt ab, während Jesus wächst, wie wir von Johannes 3,30 gelernt haben. Und der Text sagt uns, dass Jesus nach Galiläa kam. Und wir können vielleicht das Land, vielleicht habt ihr eine Karte vom Land Israel gesehen habt. Das Land ist ziemlich lang und nicht so breit. Und das Land ist vielleicht in drei Teilen geteilt. Im Süden haben wir Judäa. Und in der Mitte haben wir Samaria. Und oben haben wir Galiläa. Und wir lernen durch diesen Text, dass Jesus nach oben gegangen ist, wo auch der See Genezareth ist. Johannes und Matthäus erklären, warum Jesus Judäa im Süden verlassen hat. In Johannes 4,1 lesen wir, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört haben, hatten, dass Jesus mehr Jünger machen und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ der Judäa und zog wieder nach Galiläa. Ganz früh im Dienst Jesu sehen wir, dass er auch Probleme mit den Pharisäern gehabt hat. Und er ist nach oben gegangen, damit er das Evangelium weiter verkündigen könnte. Und das ist, was wir hier sehen im Text. Er ist nach Galiläa gegangen und er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Das Verkündigen oder zu verkündigen ist einfach zu predigen. Er hat das Wort gegeben. Er hat gesagt, hier ist das Evangelium, was wir sogar heute Morgen gehört haben. Jesus hat ständig diese gute, frohe Botschaft verkündigt. Es war sein Lebensstil. Eine frohe Botschaft, weil deine Sünde und ihre Last ist weggenommen, wie wir gesehen haben. Du darfst vor dem König stehen, wie wir heute Morgen gesungen haben, und sehr schon dazu. Und du darfst weiter leben. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht von Menschen erschaffen oder erfunden. Wir können ganz kurz zu Galater 1,11 aufschlagen. In Galater 1 lesen wir ein bisschen darüber von Paulus. Und er hat geschrieben, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es euch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das Evangelium, das wir haben, ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Und hier im Text von Markus sehen wir, dass Jesus das Evangelium verkündigt hat. Und wenn Menschen das Evangelium nicht verstehen, dann werden sie nicht errettet sein. Es gibt keine Hoffnung für uns, dass wir ewiges Leben haben werden, ohne das Evangelium. Und das war der Auftrag Jesus, das war seine Aufgabe, das Evangelium klar zu machen. Und das hat Markus hier für uns aufgeschrieben, ganz in einem schmalen Muster, können wir sagen. Ganz kurz, ganz knapp hat er gesagt, wenn er das Evangelium von Reich Gottes gepredigt hat, er sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah, tut Buße und glaubt das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, hat er gesagt. Die Zeit, die Gott ausgewählt hat, für Messias in die Welt zu kommen, ist hier. Und das ist nicht die Zeit, wie wir hier bei der Uhr haben, Sekunden, Minuten und Stunden. Das war eine Gelegenheit. Die Gelegenheit, die am besten Gelegenheit für Messias in die Welt zu kommen, ist hier. Und Jesus stand dort auf der Erde und er hat gepredigt, die Zeit ist erfüllt. Jetzt hier ist das Evangelium. Und er hat gesagt, das Reich Gottes ist nah. Es gab viele Erwartungen im Alten Testament und zu dieser Zeit, dass der Messias kommt. Es gibt ein paar gute Bibelstellen, die wir vielleicht schnell vorlesen könnten, von Jesaja. Eine Bibelstelle, die ich vorgelesen habe, wenn wir Markus 1, 1 bis 8 gepredigt haben. Jesaja 40, Vers 9. Lesen wir vom Alten Testament, dass sie im Alten Testament Erwartungen auf den Messias gehabt haben. Und wir lesen hier in Jesaja 40, Vers 9. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Musterschafe wird er sorgsam führen. Dann sehen wir auch in Markus 11, 9. Nur ein paar Seiten später im Markus-Evangelium, Markus 11, 9. Und die Vorausgingenen und die Nachfolgen riefen und sprachen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Sie haben diese Worte über Jesus gesungen. Und Jesus herrscht als König, wie wir gesehen haben von Lukas 1, 31. In Lukas 1, 31 spricht der Engel zu Maria. Und er hat gesagt, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchstens genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Jesus ist der König und er ist zur Welt gekommen. Und als Jesus das Evangelium gepredigt hat, als er das Evangelium verkündigt hat, hat er es klar, ganz klar gemacht, dass er der König ist und dass der König herrscht. Aber es gibt zwei Aspekte, die wir ganz kurz nennen sollen hier. Wenn wir sagen, dass Gott herrscht, dass Jesus der König ist, dann sehen wir zwei Aspekte. Das Reich Gottes ist Gegenwart. Wir erfahren, wir sehen das Reich Gottes jetzt. Und wir haben eine große Hoffnung für das Reich Gottes in der Zukunft. Das Reich Gottes ist auch zukünftig. Zuerst lesen wir in ein paar kurze Bibelstellen Lukas 17, Vers 20. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder Römerbrief, Vers 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Sachen, die wir jetzt erfahren, als wir hier auf dieser Erde sind. Das Reich Gottes hat oder ist in dieser Weise Gegenwart. Aber ich möchte gern mit Jesus reden. Könnt ihr bitte mir seine Anschrift geben? Wo kann ich jetzt Jesus finden? Wo herrscht er? Wo ist das Gebäude, wo seine Regierung ist? Wie kann ich ihn finden? Nicht hier auf der Erde, nicht momentan. Aber es gibt auch ein paar Verse, Bibelverse, die ich auch ziemlich schnell vorlesen werde. Aber wir können die einfach aufschreiben und später aufschlagen. Das Reich Gottes ist auch zukünftig. Hesekiel 36, Verse 26 bis 28. Eine Bibelstelle, die wir vielleicht gut kennen, weil wir immer schätzen, wie Gott das Herz, das steinige Herz, austauscht mit einem Herz, das aus Fleisch gemacht ist. Und wir lesen in dem Vers, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euren Inneres legen. Aber dann lesen wir auch in Vers 28, in dieser Verheißung, und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Diese Verheißung ist noch nicht erfüllt. Oder lesen wir auch später in Hesekiel 37, Vers 21. Und sage zu ihnen, so spricht zurückholt, siehe, ich werde die Kinder Israels aus den Heidenvölkern zurückholen, unter die sie gekommen sind, und sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land führen. Oder Kapitel 14, Vers 9, und der Herr, das ist Yahweh vom Alten Testament, auch Kyrios im Neuen Testament, der König, Jesus, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. In Matthäus, im Neuen Testament, lesen wir auch Matthäus 8, Vers 11. Ich sage aber euch, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Oder auch in Apostelgeschichte 1, 6, auch eine Bibelstelle, die wir ziemlich gut kennen. Was war die Frage in Apostelgeschichte 1, Vers 6? Da fragte ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, in dieser Zeit nach dem Auferstehung? Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Es gibt immer noch eine Erwartung, dass das Reich Gottes kommt. Und in Offenbarung 20, Vers 4 lesen wir, und ich sah diese Vision, die Johannes gehabt hat, und ich sah Throne. Und sie setzen sich darauf und Gott und das Gericht würde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. Und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild. Und das Malzeichen werde auf ihr Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus, was noch nicht passiert und noch nie passiert hat. Und wir haben eine große Erwartung, dass das Reich Gottes kommt. In einer Weise, das Reich Gottes ist schon hier, in einer anderen Weise kommt das Reich Gottes. Aber es gibt nur eine Reaktion oder vielleicht zwei Reaktionen in diesem Text von Markus 1, die wir wahrnehmen müssen. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe. Lass uns chillen. Chips essen, Mittagessen in der Gemeinde haben, alles wäre sehr schön. Das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nah. Und jetzt habt ihr eine Verantwortung. Wenn ihr das Evangelium verstehen, hat Jesus gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße zu tun und zu glauben ist die einzige richtige Reaktion auf das Evangelium. Wenn wir verstehen, wer Jesus ist, dass er verkommen ist, dass er sogar geprüft war und dass er unser Retter ist, dann müssen wir auch erkennen, dass es nötig ist, Buße zu tun und zu glauben. Was ist Buße? Das ist auch vielleicht ein Wort, das wir oft in der Gemeinde hören, aber wir sollen ganz genau wissen, was hier gemeint ist. Weil wir nicht sagen möchten etwas anderes, das Gott nicht gemeint hat. Das Wort auf Griechisch, vielleicht habt ihr schon gehört, ist Metanoia. Das ist eine Meinung, Veränderung. Das ist, wo wir Gedanken haben und irgendwann lernen wir, dass diese Gedanken falsch sind. Und wir müssen diese Gedanken austauschen und etwas neu denken. Das ist, was das Wort bedeutet. Aber das Wort bedeutet auch im Neuen Testament mehr als nur eine Meinungsveränderung. Zum Beispiel, gestern sind wir einkaufen gegangen. Wir haben die Gelegenheit gebraucht, gestern Nachmittag nach Fliesen zu suchen. Und wir mochten den Fliesenladen besuchen in Malsdorf. Es gibt viele neue Gebäude dort und ich bin ohne Navi gefahren. Und ich habe gedacht, die Gebäude sind so groß, wir werden es einfach finden. Und dann habe ich diese großen Gebäude gesehen und dann bin ich rechts gebogen, aber zu früh. Und es gibt keinen Eingang, wenn man diese Straße nimmt. Und wir fahren und fahren, wir sind gefahren und ich habe mir gedacht, ich bin falsch abgebogen. Und als ein Mann habe ich einfach gesagt, ja, ich denke, dass der Eingang irgendwo hier ist. Nein, ich habe gesagt, ich bin falsch gebogen, ich habe das falsch gemacht. Ich habe verstanden, dass wir niemals den Fliesenladen gefunden würden, wenn ich einfach weitergehe. Vielleicht werden wir irgendwann München besuchen, aber den Fliesenladen werden wir nicht sehen. Deshalb bin ich auch umgekehrt. Deshalb habe ich versucht, das große Auto von uns umzukehren. Wir sind wieder hochgefahren und dann weiter zum Fliesenladen. Ich habe verstanden, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ich habe eine Meinungsveränderung gehabt, aber ich muss auch umkehren, wenn ich verstehe, dass ich falsch verstanden habe oder dass ich etwas falsch gemacht habe. Und das ist, was Gott von uns erwartet, wenn wir sehen, dass Jesus ganz am Anfang des Dienstes das Evangelium gepredigt hat und er hat gesagt, alle Sünder brauchen eine Veränderung des Gedanken oder im Kopf. Die Ideen müssen wir austauschen. Wir müssen alle verstehen und erkennen, dass wir Sünder sind und dass wir weit entfernt von Gott nicht nur gehen, sondern laufen und wir müssen umkehren, zurück zu ihm zu kommen. Das ist, was wir auch in Apostelgeschichte 26, Vers 20 lesen. Sondern ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Und was ist wahre Glaube? wahrer Glaube ist zu vertrauen, ist abhängig zu sein, ist auch die Hingabe, wo wir verstehen, dass Jesus der Retter ist, wenn wir verstehen, dass er vollkommen ist, dass wir einfach Sünder sind und wir haben diese Veränderung im Gedanken und wir sagen, jetzt vertraue ich Jesus, ich habe Vertrauen zu ihm, ich verstehe, dass er für mich gestorben ist, ich verstehe, dass er alles gemacht hat, dass er perfekt ist, dass er vollkommen ist, damit ich seine Gerechtigkeit bekommen könnte. Das glaube ich 100%. Und ich versuche nicht, die Liebe Gottes zu verdienen, weil es einfach unmöglich ist. Und Jesus hat gesagt, ganz einfach, das Reich Gottes kommt, deshalb tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und jetzt haben wir die zweite Säule des frohen Dienstes Jesu, die dein Leben in Christus stützt. Und diese Säule ist, mach das wahre Evangelium zu einem Teil deines Dienstes. Mach das wahre Evangelium zu einem Teil deines Dienstes. Natürlich sehen wir das Evangelium, verstehen wir das Evangelium und wir sagen, super, ich freue mich sehr und ich bin so dankbar, dass ich gerettet bin. Super. Und ich bestätige das auch. Das sollen wir denken. Aber die Aufgabe, die Arbeit hört hier nicht auf. Wenn wir verstehen, was das Evangelium ist und wenn wir sehen, dass Jesus sein Lebensstil oder als Lebensstil das Evangelium verkündigt hat, dann möchten wir auch das Evangelium verkündigen. Wir haben das so oft hier gesagt. Und ich verstehe auch, dass wir denken können, aber ich bin nicht begabt zu reden. Das verstehe ich. Ich habe nicht gesagt einfach, dass wir alle vorne stehen sollten oder dass wir alle auf der Straße gehen sollen und in der gleichen Weise das Evangelium verkündigen sollen. Ich habe einfach gesagt, mach das wahre Evangelium zu einem Teil deines Dienstes. Und was ihr macht hier in der Gemeinde, ihr macht super gut. Und ich habe keine Sorge, dass diese Gemeinde gut dient. Und wir freuen uns sehr. Aber wir sollen auch daran denken, wie können wir auch das Verkündigen des Evangeliums ein Teil meines Dienstes machen. Alle wahren Gemeinden sind von diesem Evangelium gekennzeichnet. Ohne diese Botschaft wird man nicht errettet. Und irgendwie müssen wir das wahre Evangelium mitteilen. Mit der nötigen Reaktion, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es reicht nicht, dass wir einfach nett sind. Es reicht nicht, dass wir gastfreundlich sind. Es reicht nicht, dass wir Tische dienen. Ich meine nicht, dass wir alle diese Dienste aufhören sollen. Aber diese Dienste dienen dazu, dass wir das Evangelium verkündigen könnten. Und wir haben alle Beziehungen, in denen wir das Evangelium mitteilen könnten. Hier sind ein paar kurze Ideen. Ich verstehe auch, dass wir nicht so viel Zeit haben heute Morgen. Ich verstehe, dass Abendessen um 18 Uhr kommt und wir müssen irgendwann bevor fertig sein. Oder vielleicht seid ihr wie ich und wir denken alle schon, oh, ich habe so viel Hunger. Diese 2 Stunden der Versuchung sind so schwer. Denk mal vielleicht an 3 Kategorien, ganz kurz und schnell gesagt. 3 Kategorien der Beziehungen. Zuerst haben wir Ungläubigen, mit denen wir regelmäßig Kontakt haben. Aber vielleicht haben wir niemals über Gott geredet, haben wir nichts zum Evangelium gesagt. Und hier in dieser Kategorie haben wir auch eine Gelegenheit, ein bisschen weiter zu gehen. Es gibt viele Weisen, in der wir das machen könnten. Aber wir können auch sagen, Gottes Segen dir. Natürlich sagen wir das oft in der Gemeinde, aber wir können auch Gott ehren in der Weise, die wir ganz kurz und knapp über Gott reden. Oder wir können auch sagen, ja, dieses Wochenende habe ich etwas Gutes erfahren oder erlebt. Gott hat mir etwas Gutes gegeben. Und dann können wir auch bei der Arbeit sagen, ja, Gott hat das für mich gemacht. Wir können sogar einfach, als wir über das Wetter reden und sagen, die Blätter sind mir so wunderbar. In Südkalifornien haben wir, ich glaube, 3 Bäume gehabt, die Blättern, wo die Blättern die Farben gewechselt haben, die drei Bäume waren am schönsten. Aber hier in Deutschland haben wir so viele Bäume, wenn sie immer noch in der Erde sind. Wir haben so viele Bäume und die Blätter wechseln die Farben und es ist so schön, schön mit Orange, Rot, sogar Braun. Und wir können einfach sagen, was Gott gemacht hat. Ganz klein, aber mindestens fangen wir an. Dann haben wir auch Beziehungen mit den Ungläubigen, mit denen wir ein bisschen über das Evangelium oder über Gott gesprochen haben. Und von dieser Kategorie können wir auch daran denken, wie können wir ein bisschen weiter gehen und vielleicht eine gute Frage stellen. Möchtest du mit mir irgendwann über das Evangelium reden oder über Gott reden? Oder können wir vielleicht uns zum Kaffee und Küchen treffen? Und dann können wir darüber reden. Und dann es gibt auch eine dritte Kategorie von den Ungläubigen, mit denen wir viel über das Evangelium gesprochen haben. Und für die, die in dieser Kategorie sind, dann beten wir für die Gnade Gottes, damit sie die Herrlichkeit Jesus im Evangelium sehen und zum Glauben kommen. Aber wir müssen das wahre Evangelium zu einem Teil unseres Dienstes machen. Wir möchten auch verstehen vom Text, was Jesus getan hat, und dann möchten wir auch Christus ähnlich sein und das Evangelium weitergeben. Oh, ich habe noch einen Punkt und wir werden so schnell durch diesen Punkt arbeiten. Lasst uns zurück zu Markus 1, 16 gehen und ich lese hier vor. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz aus in See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihr Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flechten. Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Zuerst haben wir Simon und dessen Bruder Andreas. Wir sollen nicht denken, dass die Jungs Jesus niemals gesehen haben. Von Johannes 1 lernen wir, dass die Jungs bei der Taufe von Johannes der Täufer waren und dort haben sie Jesus kennengelernt. Sie waren Fischer natürlich von Beruf, was wir hier im Text sehen. Sie warfen das Netz aus im See. In dieser Weise hat man geangelt. Es gibt verschiedene Weise, aber in dieser Weise hat man auch geangelt. Das Netz war rund mit Gewichten rumherum, mit einem Seil. Das Netz wurde geworfen, damit es flach auf dem Wasser liegt, bis die Gewichte es absenkt oder absenken. Die Fische wurden im Netz gefangen. Der Fischer hat das Ziel gezogen, das Netz mit den Fischen zu ihm zu ziehen. Das haben sie gemacht als Beruf. Ziemlich einfach. Sie waren nicht professionelle Männer. Sie haben keine große Ausbildung oder Bachelorarbeit gemacht. Ganz einfach. Und Jesus hat zu diesen Männern gesagt, folgt mir nach. Alle waren Jünger, folgen Jesus nach. Natürlich. In Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und Jesus hat auch für diese Männer einen neuen Auftrag, Menschenfischern zu sein. Und es ist ein Prozess. Jesus hat gesagt, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Wie viel Zeit hat Jesus mit den Jungs verbracht? Mehr als ein paar Jahre. Es war nicht der Fall, dass Jesus hat gesagt, folgt mir nach. Und jetzt werdet ihr Menschenfischer sein. Ich will euch zu Menschenfischer machen. Evangelisation, das Evangelium ist das Herz Gottes. Und er möchte, dass die, die Jesus nachfolgen, das Evangelium weitergeben, wie wir gerade gesagt haben. Und in Johannes 3, 16 und 17, wir kennen 3, 16 ziemlich gut, aber kennen wir auch 3, 17, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und in Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtigt, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Nicht die Tiere. Das Hauptziel Gottes, die Errettung Gottes, ist nicht für die Tiere, ist auch nicht für die Bäume, sondern Menschen. Und Evangelisation ist unsere Arbeit natürlich, wie wir gesehen haben. Und wenn wir Jesus folgen, dann werden wir auch das Evangelium verkündigen. Werden wir auch wie diese Männer Jesus folgen. Und wir lesen in Vers 18, da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Was haben sie auch verlassen? Und in Vers 20, sogleich berief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhner im Schiff und folgten ihm nach. Sie haben Arbeit verlassen, sie haben Familie verlassen, Beziehungen verlassen. Hier kommen wir zu der oder zur dritten Säule des frühen Dienstes Jesu, die dein Leben in Christus stützt. Und das ist, gib dem Nachfolgen von Jesus Priorität. Wie wir im Text gesehen haben, sogar wenn wir keine Zeit haben, darüber zu reden, aber wir sehen, dass Jesus die Priorität hat. Das bedeutet Hingabe. Unsere Hingabe für den Herrn, bevor Familie, bevor Beruf. Und ich meine nicht, dass wir alle unsere Arbeitsstellen verlassen. Es ist nicht der Fall, dass morgen, am Montagmorgen, dass wir alle hier in der Gemeinde uns sammeln und sagen, jetzt folgen wir Jesus nach. Wir haben alle in der Gemeinde die Arbeit gekündigt. Wir sind fertig, wir arbeiten nicht mehr. Das ist nicht, was wir meinen. Es bedeutet auch nicht, dass wir alle unsere Familien verlassen sollen und sagen, tschüss, Weihnachten ohne Oma und Opa dieses Jahr, weil wir Jesus nachfolgen. Das sagen wir nicht. Wir meinen einfach, dass Jesus im Zentrum ist. Es bedeutet, dich ständig daran zu erinnern, was Gott von dir erwartet. Gott hat dich nicht geschaffen, dein Reich zu erbauen, sondern seins. Widerspiegelt deine Zeitaufteilung, dass Jesus Priorität hat. Nehmen wir das folgende Blatt am Sonntagnachmittag oder Abend, sitzen wir uns hin und sagen, was kann ich diese Woche machen für den Herrn? Bin ich bereit, auch Jesus zu folgen in der Weise, die ich meine Pläne mache? Es gibt so viel mehr, die wir sagen könnten, aber ich habe keine Zeit. Lasst uns am Ende hier ermutigen, dass Gott normale Menschen wie du und ich auch nutzt, wenn wir Jesus nachfolgen und wenn er die Priorität hat. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, danke für den Text, den wir hier heute Morgen gehabt haben. Danke, dass wir Jesus als ein Beispiel für uns haben und nicht nur als ein Beispiel, sondern als unser vollkommener Retter. Herr, wir könnten das nicht in uns selbst schaffen. Wir könnten unsere eigene Gerechtigkeit nicht schaffen. Aber du hast das für uns gemacht. Deshalb möchten wir einfach Danke sagen und wir möchten dich anbeten, tatsächlich von Herzen. Amen.